Jakobus Kapitel 4 und den Text, über den wir heute und auch wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen am Sonntag nachdenken wollen, den finden wir in den Versen 1 bis 12. Jakobus 4, 1 bis 12. Ich möchte den Text einmal im Zusammenhang lesen und dann aber erst wollen wir uns, oder heute werden wir uns nur mit dem ersten Vers auseinandersetzen können. So lest bitte mit, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, Jakobus 4, Verse 1 bis 12. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr wollt etwas und bekommt es nicht, ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen, ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Begierden zu verschwenden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, der Geist, der in uns wohnt, sehnt sich mit Eifer? Er gibt aber umso mehr reichlicher Gnade. Darum sagt sie, Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Tragt Leid und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Weinen und euer Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Redet nicht gegeneinander, Brüder. Wer gegen seinen Bruder redet und seinen Bruder richtet, der redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, dann bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber, der rettet und verdammen kann. Wer bist du, der du einen anderen richtest? Soweit der Text. Und wie gesagt, wir wollen heute uns nur mit dem ersten Vers beschäftigen, aber ich wollte diesen Text einmal im Zusammenhang lesen und ich möchte euch noch einmal darauf aufmerksam machen, euch ist das bestimmt aufgefallen, hier spricht Jakobus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes zu der Gemeinde. Er spricht nicht zu der Welt, er spricht zu der Gemeinde. Und das ist, wie man im Deutschen sagt, eine harte Nuss. Ja, das sind sehr, sehr harte Worte, die wir hören aus dem Munde des Jakobus. Und wir schlagen, oder mir geht es zumindest so, ich schlage meine Hände über den Kopf zusammen und ich denke, meine Güte, das ist ja allerhand. Die Gemeinde ist noch gar nicht so alt, vielleicht 19 Jahre, 20 Jahre, seitdem die entstanden ist in Jerusalem. Und diese Dinge, die hier angesprochen werden, sind schon eine Realität in manchen Gemeinden gewesen. Jakobus denkt sich das nicht aus, sondern er schreibt wirklich diese Dinge an, die in der Gemeinde oder in manchen Gemeinden da gewesen sind, vorhanden waren, Realität waren. Und das ist schon allerhand. Nun, wir alle kennen diesen Psalm, Psalm 133, wo im 11. Vers geschrieben steht, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das Wort aus dem Hebräischen oder im Hebräischen für fein ist eigentlich das Wort schön. So, es ist schön, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und der Hinweis ist für uns ins Geistliche übertragen natürlich, geht es hier um den Frieden in der Gemeinde unter den Gläubigen, die ja Brüder, die Geschwister sind. Und warum sagt dieser Vers, dass es schön ist und lieblich ist, wenn Brüder beieinander wohnen? Meine Erklärung ist die, weil es so selten ist. Aber wie gesagt, das ist meine Interpretation. Ich kann nicht für jede Gemeinde sprechen, aber so in den Gemeinden, in denen ich gewesen bin, von denen ich gehört habe, dann weiß ich, dass diese Dinge, die Jakobus anspricht, doch auch ja, in vielen Gemeinden tatsächlich Realität ist. Streit, Auseinandersetzung und so weiter. Und das ist, ich denke, es ist beunruhigend. Es ist beunruhigend, sich das einmal bewusst zu machen, was hier gesagt wird, an Gläubige gesagt wird, dass Streit tatsächlich Realität in einer Gemeinde sein kann, obwohl diese Menschen, die in einer Gemeinde sind, doch neue Kreaturen sind, wie die Heilige Schrift sagt. Und obwohl wir das Wort Gottes als ein Maßstab, als ein Kompass in unseren Händen haben, der uns ja die Marschrichtung vorgibt, so haben wir trotzdem als Menschen Gottes, auch als Christen, diese Neigung, diesen Hang zum Streit. Wie kommt das? Wie kommt das? Und ich habe mich immer und immer wieder eigentlich gewundert, dass in vielen Gemeinden oder in manchen Gemeinden, von denen ich gehört habe, ja, man nicht nur uneinig war über manche Dinge, sondern ich habe auch gehört, und euch geht es wahrscheinlich genauso, ich weiß es nicht, dass man zum Beispiel in den Gemeindestunden sich angeschrien hat. Die Brüder haben sich angeschrien, weil man nicht einer Meinung war. Nicht nur das, manche haben sich sogar geschlagen. Ja? In einer Gemeinde. Ja? So, wie kommt es, dass in der Gemeinde des Herrn Jesus so viel gestritten wird? Wie kommt es, dass manche Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, einen Konflikt anfachen, ja, entzünden, kann man sagen, der zur Spaltung der Gemeinde führt? Menschen sind bereit, den Frieden zu brechen, Gemeinschaft zu brechen aufgrund von Kleinigkeiten. Warum ist das so, dass in der Gemeinde auch heute, damals schon, wir lesen das in unserem Text, wie gesagt, Jakobus hat sich das nicht ausgedacht, sondern es war wirklich in manchen der Gemeinden, die er anschreibt, Realität gewesen. Wie kommt das, dass diese Konflikte da sind? Das wollen wir gemeinsam heute ansprechen, und wir wollen vor allem in den nächsten Sonntagen darüber sprechen, wie man diese Konflikte dann aber auch überwindet. Und überschrieben habe ich diesen Text von Vers 1 bis 12. Schaut einmal, bei euch ist wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise dieser Textabschnitt überschrieben, aber ich habe diesen Textabschnitt überschrieben mit folgenden Worten: Konflikte meistern. Konflikte meistern. Und das ist genau das Thema. Und wie gesagt, heute haben wir die erste Predigt zu diesem Thema. Nun, wir leben in einer Welt voller Konflikte. Ja? Manche sagen sich, naja, du sagst nichts Neues. Ja? Wir schauen nur, was in der Welt passiert. Ukraine, Rumänien, Deutschland, Israel, Kanada, USA, überall scheint es zu brennen. Überall scheint es Konflikte zu geben. Überall gibt es Streitigkeiten, gibt es Kriege, und das nicht nur auf der politischen Ebene. Wir schauen so ein bisschen hinter den Kulissen bei manchen Familien, dann sehen wir ja auch, ja, da gibt es auch Konflikte, Auseinandersetzungen. Und wisst ihr, in unserer Welt ist alles, was mit Konfliktmanagement zu tun hat, Konfliktbewältigung zu tun hat, lass mich das einmal so sagen, ein sehr gut bezahlter Beruf. Ja? Wenn wir zum Beispiel gute Seelsorger sind und anderen helfen können, anderen Menschen helfen können, persönliche Konflikte zu lösen, wir werden sehr gefragte Menschen sein. Immer wieder kommen Menschen auf mich zu und fragen mich: Kennst du einen guten Seelsorger? Kennst du einen guten Seelsorger? Einmal ist nicht sehr einfach, Seelsorger zu sein. Biblisch gegründeter Seelsorger zu sein. Und zum anderen, es gibt nicht so viele, die biblisch gegründet sind und die wirklich dann auch gut sind, einen Ratschlag geben zu können im biblischen Sinne. So, diese Menschen werden nie arbeitslos sein. Seelsorger werden nie arbeitslos sein. Warum? Weil es die Konflikte gibt, rechts und links. Ja? Es gibt den Beruf eines Konfliktmanagers in der Geschäftswelt. Das sind Menschen, die hinzugezogen werden in diesen großen Unternehmen, wenn es Uneinigkeiten gibt, wenn es Konflikte gibt. Es ist, denke ich, ich weiß es nicht, aber ich denke, es ist kein einfacher Beruf, aber sehr gut bezahlter Beruf. Gute Konfliktmanager sind gut bezahlte Menschen. Und interessanterweise, sie profitieren davon, dass es Konflikte gibt. Wenn es keine geben würde, braucht sie keiner. Ja? Sehr gut bezahlter Beruf. So, falls ihr noch einen Beruf sucht oder euch dazu berufen fühlt, Konfliktmanager zu sein, das ist ein Beruf mit Zukunft. Wisst ihr warum? Der Konflikte wird nicht weniger. Es wird mehr. Wird mehr. So, und hier in Jakobus 4, schaut einmal, in unserem Text haben wir das Wort Gottes. Lass mich das auf den Punkt bringen, dass uns eigentlich einen Ratschlag gibt, wie wir mit den Konflikten in unserem persönlichen Leben, wie wir mit den Konflikten im Leben der Gemeinde umgehen sollen. Und, ihr Lieben, was soll ich sagen, dieser Ratschlag ist umsonst. Ist umsonst. Was wir nur machen müssen, wir müssen uns vergegenwärtigen, was das Wort Gottes sagt, wir müssen das verinnerlichen und wir müssen das ausleben. Und das Wort Gottes an dieser Stelle, ihr Lieben, das spricht nicht von den Dingen drumherum, ja, und dann kommt das Wort und tut so ein bisschen so ein Pflaster drauf. Nein, es spricht das Kernproblem der Konflikte an. Und wie gesagt, der Ratschlag, der uns hier gegeben wird, ist for free, umsonst. Wir brauchen nur die Bibel, um zu wissen, wie man eigentlich mit den Konflikten umgeht. Dass die Welt darauf nicht hören will, das interessiert uns nicht, das wissen wir auch. Aber für uns als gläubige Menschen ist das der Maßstab. Ist das die Grundlage, wie wir eigentlich an jeden Konflikt herangehen. Ja? Und was ist das Erste, was uns aufgezeigt wird? Und hier will ich bleiben. Ja, bei diesem Vers 1, wo uns ganz genau gezeigt wird, was die Ursache, was das Kernproblem, was die Wurzel aller Konflikte ist, aller Kriege ist. Ja? So, was ist das Erste, was uns aufgezeigt wird? Das Erste, was uns Gott in seinem Wort aufzeigt, gerade in diesem Vers 1, ist die Tatsache, dass wenn wir Konflikte wirklich meistern wollen, dann müssen wir als allererstes unsere Selbstsucht erkennen und unsere selbstsüchtigen Motive richten. Wisst ihr, ich lese noch einmal den Text für uns aus der neuen Genfer Übersetzung und lasst uns einmal schauen, wie diese Übersetzung uns das präsentiert. Und ich lese nur den ersten Vers, um uns noch einmal zu verdeutlichen, was sagt eigentlich das Wort Gottes im Zusammenhang der Konflikte. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt Gott im Zusammenhang dessen, was nun in diesen Gemeinden Streitigkeiten, ja, was wirklich die Ursache des Problems ist. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Das ist eine gute Frage. Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Da haben wir es. Da haben wir es. So, was ist die Ursache, was ist die Wurzel aller Konflikte dem Worte Gottes nach? Es sind wir selbst. Es sind wir selbst. Es ist nicht der Teufel, der kommt und dann in der Gemeinde, ja, versucht die Leute zu entzweien. Das Prinzip dazu ist sehr einfach. Gott wacht über seine Gemeinde. Die Hölle kann die Gemeinde nicht überwinden. Der Teufel hat in der Gemeinde nichts verloren. Gott bewacht seine Gemeinde. Sind wir selbst. Ich werde gleich darauf eingehen und einiges noch dazu sagen. Schaut einmal, ihr alle habt zu Hause wahrscheinlich irgendwann einmal einen Garten gehabt. Was wächst am stärksten? Man braucht das gar nicht zu pflegen, braucht das gar nicht zu wässern und es wächst. Was ist das? Es ist Unkraut. Unkraut. So, und das Unkraut beseitigen wollen, so schneiden wir einfach nur die Pflanze ab und denken, oh, damit hat es sich. Nein, wir müssen an die Wurzel dran gehen. Und das Wurzelwerk von Unkraut, das ist allerhand. Ja, ich habe einiges an Unkraut schon rausgezogen, seitdem wir in dem Haus wohnen. Und jedes Jahr kommt das wieder hoch. Jedes Jahr kommt das wieder hoch. Ja, und man geht schon an die Wurzel und zieht und versucht und macht. Und das Wurzelwerk ist gewaltig, gewaltig. Ja? Und ebenso ist das auch mit den Konflikten in der Gemeinde. Die Wurzel eines jeden Konflikts ist unsere Selbstsucht. Und das müssen wir angehen. Und das ist das, was das Wort sagt. Die Wurzel sind wir selbst. Und wie hart es ist, diese Wurzel zu beseitigen, naja, davon wollen wir heute besonders sprechen. Und darauf weist auch unser Text, der ja an Gläubige gerichtet ist. So, Vers 1 zeigt uns, wir selbst sind die Ursache. Gott sagt, ohne durch die Blume zu sprechen, Leute, passt auf, ja, es ist nicht jemand anders, ihr seid das Problem. Und es ist die Selbstsucht in uns, die diesen Kampf verursacht. Und wisst ihr, als ich diese Dinge überlegt habe, als ich den Text gelesen habe, als ich manches dazu gelesen habe, dann dachte ich, oh, ich würde gerne dem Jakobus widersprechen. Ich würde gerne behaupten, dass es bei mir anders ist. Ich bin anders. Ja, ich würde gerne sagen, Jakobus, das stimmt nicht für mich. Aber wenn ich ehrlich bin, dann sehe ich, dass auch das Wort Gottes hier den Finger auch bei mir genau auf die Wunde legt. So, was passiert, wenn der Finger auf die Wunde gelegt wird? Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, ihr habt einen Schnitt oder was weiß ich und dann legt ihr den Finger, sollte man sowieso nicht machen. Aber es ist schmerzhaft, darum geht es. Ja, das ist ein Bild, das davon spricht, dass es etwas Schmerzhaftes ist. So, es schmerzt mich zu erkennen, dass von mir hier die Rede ist. Ja? Und ich hoffe, dass ihr anders seid. Aber so wie ich das Wort verstehe, ist Selbstsucht das Problem vieler, vieler Menschen, auch in der Gemeinde. Bei einem mehr, bei manchen weniger. Ich werde nachher noch etwas mehr dazu sagen, gerade auch im Zusammenhang des Jakobus. Warum er sagt nicht wir, sondern er sagt ihr. Aber das kommt noch später. So, ihr Lieben, und aufgrund dieser Selbstsucht in uns, ja, dann werden plötzlich Kleinigkeiten riesengroß. Und dann macht man wirklich auch aus einer Mücke einen Elefanten, wenn man ein falsches Wort sagt oder wenn jemand ein falsches Wort sagt, wenn etwas nicht so getan ist, wie man das gewohnt ist oder das möchte, oder wenn jemand einen kritisiert oder was immer. Ich möchte eine Illustration erzählen, die so ein bisschen das Ganze auch bildlich verdeutlicht, ja, dass man aus einer Mücke einen Elefanten wirklich machen kann. Versteht ihr das, dieses Spruch, Mücke, Elefant, aus einer Kleinigkeit macht man so eine große Sache, sodass man dann in der Gemeinde bereit ist, ja, auseinanderzugehen. Ich habe gelesen von einem geschichtlichen Ereignis und ihr könnt nachschauen, ob das stimmt, aber das habe ich rausgefunden. Das geschichtliche Ereignis hat sich in Italien ereignet oder stattgefunden, und zwar 1249, lange zurück. Und damals war Italien noch nicht das vereinigte Italien, wie man das kennt, sondern es gab diese Städte, die dann praktisch eigene Reiche waren, sagen wir so. Ja, eigene Reiche waren und ja, die Menschen dann, die in diesen Städten lebten, die wurden beschützt und dann sind andere, die in die Stadt gekommen sind und dort ihre Ware verkaufen wollten, dann wurden die betaxt. Oh, das kennen wir irgendwoher. Ja, wie auch immer. Ja, diese einzelnen Städte und manchmal haben die auch gegeneinander gekämpft. Na, wie auch immer. Es wird von einem Soldat berichtet, der in der Stadt Bologna gedient hat und der dann aber zu einer benachbarten Stadt übergelaufen ist, Modena. Diese Städte gibt es heute noch, Bologna in Italien, bekannt für, wisst ihr wofür? Bolognese. So, hier reden wir wieder vom Essen. Ganz was Leckeres, Tortellini. Oh, das ist was Feines. Und Modena ist bekannt für, dort wird Ferrari gebaut. Manche meinen, das ist das schönste Auto. Ich denke, das ist das unsinnigste Auto, was es gibt. Ferrari. Gibt es heute noch. Interessant. Lange Geschichte. So, ein Soldat ist also von Bologna nach Modena übergelaufen. Und nicht nur, dass er übergelaufen ist, er hat einen Eimer mitgenommen. Einen Eimer, der aus Holz gezimmert war und der dafür gebraucht wurde, um Pferde zu tränken. Ja, warum er den Eimer mitgenommen hat, weiß ich nicht, aber er hat den Eimer mitgenommen. So, Bologna hat sich wenig um den übergelaufenen Soldaten gekümmert. Wer will denn einen Überläufer in seiner Armee haben? Und dann, wenn er ins Gefängnis gesetzt wird, muss man ihn auch versorgen. Die haben gesagt, es ist gut, dass er in Modena ist. Interessiert uns nicht. Aber sie wollten den Eimer zurückhaben. Die wollten den Holzeimer zurückhaben, warum auch immer. Und Bologna, die Stadt, zu der dann der Soldat, Modena. Der Soldat ist von Bologna nach Modena übergelaufen. Modena sagt, ja, wir behalten den Soldaten und auch den Eimer. So, die wollten den Eimer nicht zurückgeben. Und so entstand ein Konflikt über einen Holzeimer. Und diese Kleinigkeit, durch diese Kleinigkeit kam es zu einem Krieg zwischen diesen beiden Städten, der 22 Jahre gedauert hat. 22 Jahre wegen einem Holzeimer. Stellt euch mal vor. Wir lachen und denken, naja, Italiener. Ja, was will man von denen anderes erwarten? Die sind komische Leute. Ja? Aber ihr Lieben, schauen wir uns doch die Konflikte in der Gemeinde und unter den Gläubigen an. Oft genug fängt es mit Kleinigkeiten an. Soll man beim Beten sitzen? Soll man stehen? Soll man knien? Darf man Fernsehen schauen oder Schmuck tragen? Wer hat in der Gemeinde mehr zu sagen? Kleinigkeiten, ihr Lieben, die dann zu einem offenen Gegeneinander eskalieren, sodass man bereit ist, den Frieden in der Gemeinde zu brechen. So, wir sehen in dem ersten Vers des Jakobus, also seine von ihm selbst zunächst einmal gestellte Frage, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher kommen die Streitigkeiten? Und er gibt dann die Antwort. Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst, erkennt das, ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr Lieben, wie viel mehr stimmt das, was wir hier lesen, für einen unregenerierten Menschen? Ja? Und dann wundert es uns nicht, dass zum Beispiel wegen eines Holzeimers man bereit ist, in den Krieg zu gehen, der dann 22 Jahre dauert. Das ist doch verrückt. Und dann wundert es uns auch nicht, was wir gerade zu der Zeit auch sehen in unserer Welt, diese kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Welt. Und hier in unserem Text, hier in Jakobus 4, wird uns die Wurzel aller Konflikte aufgezeigt. Es ist die Selbstsucht des Menschen. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt denkt, ah, so einfach ist es nicht. Doch, doch. Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, in unser Herz schauen, ehrlich mit uns selbst sind, dann sehen wir, genau darum geht es, um Selbstsucht. Und dann auch um dieses Verständnis, ich habe mehr Recht. Nun, wir sagen ja, dass die Welt ist und die Welt bleibt, das interessiert uns nicht. Aber warum ist das mit den Gläubigen so? Sollte es bei den Gläubigen nicht anders sein? Ihr Lieben, es ist noch viel an Altlasten, sage ich mal, was wir mit uns schleppen. Auch als neue Kreatur, neu gemachte Menschen. Ich habe einen jungen Menschen in der Seelsorge gehabt, vor einigen Jahren, schon etliche Zeit zurück. Ich bin kein guter Seelsorger. Was heißt kein guter Seelsorger? Ich sage einfach, was die Schrift sagt, und das verärgert die Leute. Ja? Vielleicht bin ich da nicht diplomatisch genug, was weiß ich. So, dieser junge Mann kam zu mir und er hat alle beschuldigt um ihn herum. Seine Eltern hat er beschuldigt, seine Geschwister hat er beschuldigt. Er hat beschuldigt seine Brüder in der Gemeinde, dass keiner ihn richtig versteht. Alle anderen sind schuld, nur er nicht. Und ich habe ihm aufgezeigt, nicht die anderen sind schuld, du bist schuld. Ja, und dann fing er an, mich zu beschuldigen, dass ich mit den anderen unter einer Decke stecke. Ja, weil ja, ich ihm sage, er ist eigentlich das Problem, nicht ein anderer. So, heute lebt dieser Mann alleine. Seine Frau hat ihn verlassen, obwohl sie eine Engelsgeduld mit ihm hatte. Er hat keinen Kontakt zu seinen Eltern. Ob er zur Gemeinde geht, weiß ich nicht. Er hat seine gute Einstellung, Job, bei der Stadt verloren, weil niemand mit ihm ausgekommen ist. Und im Grunde genommen ist das ein armer Schlucker, weil er nicht sieht, dass das eigentliche Problem er ist. Ja? Und dieser Mensch ist in der Gemeinde aufgewachsen. Und wenn man ihn fragt, hast du dein Leben Jesus Christus wirklich anvertraut, wird er sagen, ja, natürlich. Selbstsucht, Egoismus, Selbstliebe, ihr Lieben, das ist schon eine furchtbare, furchtbare Seuche, die manchen in der Gemeinde auch ganz schön zu schaffen macht. Ja. Der Text sagt uns, eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ah. Und da sehen wir den Hinweis. Ja, wir haben eigene Vorstellungen über manche Sachen. Wir haben eigenen Geschmack, eigene Gedanken. Und oft sind diese Dinge, die wir denken, die wir wünschen, die wir erhoffen, ganz im Gegensatz zu dem, was das Wort Gottes sagt. Und das ist es dann, warum wir in einen Konflikt hineinkommen oder uns in einem vielleicht befinden. Das heißt schlicht und einfach, wir müssen als allererstes in uns selbst hineinschauen und damit aufhören, den anderen zu beschuldigen. Ich habe eine Geschichte gelesen von zwei Mönchen, die abseits von der Welt gelebt haben, in einem Kloster und auch harmonisch miteinander gelebt haben für lange, lange Jahre. Und eines Tages sagte ein Mönch zum anderen: Bruder, lass uns unser Leben etwas anders gestalten. Lass uns einmal das machen, was die Welt macht, sagte er zu seinem Bruder Mönch. Und der andere Mönch, der war schon so lange weg von der Welt, er sagte, was macht denn die Welt? Der erste Mönch sagte, naja, die Welt streitet miteinander. So, lass uns auch miteinander streiten. Der zweite Mönch sagt, naja, wie geht das? Oh, sagt der erste Mönch, ich werde dir das zeigen. Sagt er, siehst du den Stein dort? Der zweite Mönch schaut hin, sagt er, ja, ich sehe den Stein. So, nimm den Stein und platziere ihn zwischen uns. Der zweite Mönch wollte gehorsam sein, er nimmt den Stein, bringt ihn und legt ihn genau zwischen den zwei Mönchen. So, der erste Mönch sagt, nun sage zu mir, das ist mein Stein. Der zweite Mönch denkt, naja, ich sag's einfach, er sagt, das ist mein Stein. Der erste Mönch holte tief Luft. Dann hat er sich überlegt, will ich wirklich in Streit kommen mit meinem Bruder, mit dem ich so lange in Harmonie gelebt habe, wegen diesem einen Stein? Und dann sagte er, ach, in Ordnung, Bruder, wenn du den Stein haben willst, dann kannst du ihn haben. So, dann war der Streit beseitigt, der überhaupt keiner war. Ja. Ihr Lieben, Frieden zu halten ist eigentlich nicht schwer, wenn man bereit ist, auf sein Recht zu verzichten. Und da ist oft das Problem. Und wisst ihr, auf das Recht zu verzichten, das sollte eigentlich einem Menschen, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, nicht schwerfallen. Aber was ist die Realität? Auch in der Gemeinde. Jeder will auf seinem Recht leider beharren. Und schon haben wir das Problem. So was ist sehr offensichtlich. In dem ersten Vers ist eben die Tatsache, dass die Ursache eines jeden Konflikts in uns liegt. Nicht woanders, in uns. Und das Erste, was man machen muss, um einen Konflikt zu lösen, ist genau das, seine Selbstsucht zu erkennen. Und das wollen wir heute schon mal festhalten. Der Feind ist nicht jemand anders. Wir selbst sind oft genug der Feind für uns selbst, wenn wir ehrlich sind. Der Feind ist in unserem Herzen zu finden. Und wieder die Frage, wie kann das für einen wiedergeborenen Menschen, wie trifft das für einen wiedergeborenen Menschen? Es gibt welche heute, vielleicht kennt ihr solche Menschen und solche Gemeinden, die sagen, dass wenn du wiedergeboren bist, wenn du mit Christus wirklich gestorben bist nach Römer 6, dass du keine sündige Natur mehr hast. Kennt ihr solche Menschen? Die sagen, ein Christ ist sündlos, er sündigt nicht. Ja, er macht Fehler, aber er sündigt nicht. Wenn ich darüber nachdenke, dann müsste es doch heißen, gerade in diesen Gemeinden, dass wenn ein Mann seine Frau verlässt wegen einer anderen und Ehebruch begeht, das ist dann keine Sünde, das ist nur ein Fehler. Und das stimmt mit der Heiligen Schrift überhaupt nicht ein. Das ist etwas verwirrend, besonders in dem, was die Heilige Schrift uns sagt. 1. Johannes 1, 8 bis 9, wir kennen alle diese Verse und achten wir bitte drauf, wie das geschrieben steht. Ja? Wer schreibt diese Verse? Es ist der Apostel Johannes, der Lieblingsbruder, Lieblingsdisciple. Disciple ist Lieblingsjünger, Jünger. Das ist ein Jesus, Johannes. Schaut einmal, was er sagt. Er sagt, wenn wir sagen, meint er, schließt sich, Johannes schließt sich mit ein. Das ist der Johannes, wie gesagt, der Lieblingsbruder, das sein Jesu war und der die Offenbarung geschrieben hat. Er sagt, wenn wir sagen, er schließt sich mit ein, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja? So wenn Johannes das so schreibt, wenn wir sagen, dann weiß ich, dass das auf mich auch zutrifft, dass diese sündige Natur in mir immer noch ist und manchmal auch ihre Früchte zeigt, indem ich, wie ich rede, indem manchmal, wie ich mich verhalte oder wie ich denke. Und wir sollten uns nicht selbst belügen, indem wir sagen, oh, das trifft auf mich nicht zu, ich sündige nicht mehr. Ja. Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind vor dem Herrn Jesus Christus, ihr Lieben, die Selbstsucht ist immer noch in uns, die Selbstliebe ist immer noch da und ist eine sehr ernstzunehmende Seuche, die immer und immer wieder aufkommen will in unserem Leben. Und die wird so lange in uns bleiben, bis wir in die Ewigkeit eingehen. Erst wenn wir in unserem Charakter so sind wie unser Herr Jesus Christus selbst, wird die Selbstsucht uns nicht mehr plagen. Bis dahin werden wir immer Probleme damit haben. Ich möchte mit einer Illustration schließen und dann noch einen Bibelvers hinzufügen. Ich habe von einer Familie gelesen, Vater, Mutter, Sohn, die saßen am Frühstückstisch und haben sich unterhalten. Und dann fragte der Junge, er sagte, Papa, wie fangen eigentlich Kriege an? Nun, sagte sein Vater, nehmen wir zum Beispiel den Ersten Weltkrieg. Ja? Er fing an weil Deutschland in Belgien einmarschiert ist oder Belgien angegriffen hat. Oh, sofort wurde er von seiner Frau unterbrochen. Die sagte, sag dem Jungen doch die Wahrheit. Red doch nicht so ein Quatsch. Es war deswegen, weil jemand ermordet worden ist. Deshalb fing der Erste Weltkrieg an. Der Vater erhob seine Stimme und sagte, Frau, beantwortest du die Frage oder beantworte ich die Frage? Na, jetzt war die Frau auf 180. Sie stand auf, klopfte auf den Tisch, drehte sich ruckartig um, ging aus dem Zimmer, schlug die Tür zu. Na, wurde es still am Tisch. Und Vater und Sohn saßen betreten da. Und dann sagte der Sohn, Papa, du brauchst mir die Frage nicht zu beantworten. Ich weiß jetzt, was die Antwort ist. Psalm 139. Hier betet der König David. Er sagt, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf dem bösen Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ihr Lieben, das muss immer unsere Einstellung sein und unser Gebet. Immer und immer wieder als Mensch Gottes treten wir vor Jesus Christus und wir fragen den Herrn Jesus Christus, was sind wirklich meine Motive? Ist es etwas, was dir missfällt, was ich hier anspreche, oder ist es etwas, was mir nicht gefällt, weil ich diese und diese Einstellung habe? Wir müssen in allem uns immer wieder vor Gott stellen. Kommt das, was ich rede, kommt das, wie ich handle, wie ich denke, aus lauterem Herzen, dass Gott ehren will, dass Jesus ehren will? Dient das, was ich sage, was ich tue, zur Ehre Gottes wirklich? Noch einmal, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.